Wir schaffen das.
Auf diesen einen Satz wird Angela Merkels Sommerpressekonferenz am 31. August 2015 oft reduziert. Eigentlich war es ja Wolfgang Schäuble, der diesen Satz einen Tag zuvor schon in der Bild am Sonntag fallen ließ. Aber Merkel hat ihn nun mal ausgesprochen, innerhalb einer 15-minütigen Stellungnahme zur damals sich zuspitzenden Flüchtlingssituation an der ungarischen Grenze. Wir schaffen das. Hier hören wir den Satz im Gesamtzusammenhang.
Heute werden wir sicherlich über alle Fragen sprechen können, die uns beschäftigen. Ukraine, Klimaschutz, Energiewende, Bund, Länder, Finanzen und. Ich könnte noch viele Themen nennen, aber ich möchte von meiner Seite zu Beginn etwas ausführlicher nur zu einem Thema einige Worte sagen, und zwar zu den vielen Menschen aus aller Herren Länder, die bei uns in Deutschland Zuflucht suchen. Meine Damen und Herren, was sich zurzeit in Europa abspielt, das ist keine Naturkatastrophe, aber es gibt eine Vielzahl katastrophaler Situationen. Es spielen sich unendlich viele Tragödien ab und auch unfassbares Gräuel, wie wir vor einigen Tagen in Österreich, als in einem LKW über 70 Menschen tot gefunden wurden, von skrupellosen Schleppern zugrunde gerichtet. Das sind solche Gräueltaten, die man gar nicht fassen kann und wo man einfach sagen muss, das sind Bilder und Vorstellungen, die unsere Kraft auch übersteigen. Und das geschieht alles, während wir hier in sehr geordneten Verhältnissen leben. Wir werden auch gleich über Erstaufnahmeeinrichtungen, Bearbeitungsdauer, Rückführung, faire Verteilung in Europa, sichere Herkunftsländer, Bekämpfung von Fluchtursachen sprechen. Das müssen wir auch. Aber wir werden darüber sprechen müssen, vorher, was eigentlich uns leiten sollte und was mich auch bewegt, wenn wir darüber sprechen, dass wir bis zu 800.000 Menschen haben, die in diesem Jahr zu uns kommen werden, so die jüngsten Prognosen. Die allermeisten von uns kennen den Zustand völliger Erschöpfung auf der Flucht, verbunden mit Angst um das eigene Leben oder das Leben der Kinder oder der Partner, zum Glück nicht. Menschen, die sich zum Beispiel aus Eritrea, aus Syrien oder dem Nordirak auf den Weg machen, müssen oft Situationen überwinden oder Ängste aushalten, die uns wahrscheinlich schlichtweg zusammenbrechen ließen. Und deshalb müssen wir beim Umgang mit Menschen, die jetzt zu uns kommen, einige klare Grundsätze gelten lassen. Und diese Grundsätze entstammen nicht mehr und nicht weniger als unserem Grundgesetz, unserer Verfassung. Erstens, es gilt das Grundrecht politisch Verfolgter auf Asyl. Wir können stolz sein auf die Humanität unseres Grundgesetzes, und in diesem Artikel zeigt sie sich ganz besonders. Schutz gewähren wir auch all denen, die aus Kriegen zu uns fliehen. Auch ihnen steht dieser Schutz zu. Und der zweite Grundsatz, das ist die Menschenwürde. Das ist ein Grundsatz, den uns schon der Artikel 1 des Grundgesetzes aufgibt. Die Menschenwürde eines jeden, gleichgültig, ob er Staatsbürger ist oder nicht, gleichgültig, woher und warum er zu uns kommt und mit welcher Aussicht darauf, am Ende eines Verfahrens als Asylbewerber anerkannt zu sein. Wir achten die Menschenwürde jedes Einzelnen. Und wir wenden uns mit der ganzen Härte unseres Rechtsstaates gegen die, die andere Menschen anpöbeln, die andere Menschen angreifen, die ihre Unterkünfte in Brand setzen oder Gewalt anwenden wollen. Wir wenden uns gegen die, die zu Demonstrationen mit ihren Hassgesängen aufrufen. Es gibt keine Toleranz gegenüber denen, die die Würde anderer Menschen in Frage stellen. Und wie ich schon zu Beginn dieses Jahres in meiner Neujahrsansprache gesagt habe, sage ich auch heute denen, die aus welchen Gründen auch immer bei solchen Demonstrationen mitlaufen: Folgen Sie denen nicht, die zu solchen Demonstrationen aufrufen. Zu oft sind Vorurteile, zu oft ist Kälte, ja sogar Hass in deren Herzen. Halten Sie Abstand. Ich sage aber auch, trotz alledem ist unser Land immer noch ein gutes Land. Es ist in guter Verfassung. Die oft beschworene zivile Gesellschaft, sie ist bei uns Realität, sie ist Wirklichkeit. Und es macht mich stolz und dankbar zu sehen, wie unzählige Menschen in Deutschland auf die Ankunft der Flüchtlinge reagieren. Die Zahl derjenigen, die heute für Flüchtlinge da sind, die Zahl der Helfenden, die Zahl derjenigen, die fremde Menschen durch die Städte und Ämter begleiten, sogar bei sich aufnehmen, überragt die Zahl der Hetzer und Fremdenfeinde um ein Vielfaches. Und sie wächst noch. Auch dank, und das möchte ich hier ausdrücklich erwähnen, vieler wunderbarer Berichte darüber von Ihnen, den Medien, gerade in den letzten Tagen. Und ich erlaube mir ausnahmsweise einmal, Sie auch zu ermutigen, genau das fortzusetzen. Denn damit geben Sie den vielen guten Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit, Ihresgleichen in der Berichterstattung zu sehen. Damit zeigen Sie Vorbilder und Beispiele und Sie machen wieder anderen Mut. Die überwältigende Mehrzahl unserer Menschen ist weltoffen. Unsere Wirtschaft ist stark. Unser Arbeitsmarkt ist robust. Ja, sogar aufnahmefähig. Denken wir an den Bereich der Fachkräfte. Wenn so viele Menschen so viel auf sich nehmen, um ihren Traum von einem Leben in Deutschland zu erfüllen, dann stellt uns das ja nun wirklich nicht das schlechteste Zeugnis aus. Unsere Freiheit, unser Rechtsstaat, unsere wirtschaftliche Stärke, die Ordnung, wie wir zusammenleben, das ist es, wovon Menschen träumen, die in ihrem Leben Verfolgung, Krieg, Willkür kennengelernt haben. Die Welt sieht Deutschland als ein Land der Hoffnung und der Chancen. Und das war nun wirklich nicht immer so. Und nun stellt sich die Frage, was müssen wir in einer solchen Situation, in der wir natürlich vor einer riesigen Herausforderung stehen, tun? Und da will ich einiges dazu sagen. Im Juni bereits haben wir bei dem Treffen der Ministerpräsidenten mit der Bundesregierung und den kommunalen Spitzenverbänden gemeinsam festgestellt, wir stehen vor einer großen nationalen Aufgabe. Die geht jeden an. Und es wird eine zentrale Herausforderung sein, nicht nur für Tage oder Monate, sondern, soweit man das absehen kann, für eine längere Zeit. Und deshalb ist es wichtig, dass wir schon sagen, deutsche Gründlichkeit ist super, aber es wird jetzt deutsche Flexibilität gebraucht. Und wir haben eine Vielzahl von Beispielen, in denen wir gezeigt haben, dass wir dazu in der Lage sind. Ich will an die Bankenrettung erinnern. Da haben wir innerhalb weniger Tage bei der internationalen Finanzkrise Bund, Länder gemeinsam die notwendigen Gesetze durchgesetzt. Ich will an den Atomausstieg erinnern, der in kürzester Zeit doch eine Wende im wahrsten Sinne des Wortes bei der Energiewende vollzogen haben. Ich will an die Naturkatastrophen erinnern, denen wir immer entschlossen und geschlossen begegnet sind zwischen Bund, Ländern und Kommunen. Und wenn ich vielleicht noch an ein sehr schönes Beispiel erinnern darf, im 25. Jahr der Deutschen Einheit. Die Deutsche Einheit haben wir auch nicht mit Normalarbeit gelöst, sondern wir sind viele neue Wege gegangen. Ob das die Verkehrswegebeschleunigungsgesetze waren, die Abordnung von vielen ehrenamtlichen Helfern in die neuen Bundesländer. Und vor so einer Herausforderung stehen wir jetzt auch wieder, dass die Beispiele der Vergangenheit zeigen uns, wann immer es darauf angekommen ist, sind wir in der Lage, Bundesregierung, Länder und Kommunen das Richtige und das Notwendige zu tun. Aber wir müssen die Dinge jetzt beschleunigen. Wir müssen das, was uns hindert, das Richtige zu tun, auch zeitweise außer Kraft setzen und deshalb auch ein Stück Mut dabei zeigen. Was müssen wir also im Lande tun? Wir haben jetzt die Strukturen aufgebaut, in denen wir, glaube ich, die nationale Kraftanstrengung, die nationale Aufgabe lösen können. Wir haben eine permanente Koordinierung des Bundes mit den Ländern beim Bundesinnenministerium angesiedelt. Wir werden am 9. September ein Treffen der Chefs der Staatskanzleien mit dem Bundesinnenminister und dem Chef des Kanzleramtes haben. Und wir werden am 24. September, darauf arbeiten wir jedenfalls hin, ein umfassendes Paket beschließen und dann auch, hoffe ich, parlamentarisch schnell durchsetzen, indem wir die notwendigen Regelungen treffen. Und wir werden dann auch Treffen mit den gesellschaftlichen Gruppen haben, um hier die notwendigen Kraftanstrengungen auch noch einmal zu bündeln. Worum geht es? Es geht einmal um die Beschleunigung der Verfahren. Wir brauchen sowohl mehr Erstaufnahmeeinrichtungen, weil nur in der Kooperation des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge und den Erstaufnahmeeinrichtungen schnelle Entscheidungen getroffen werden können. Und es geht dabei darum, zu sagen, wer hat eine hohe Bleibeperspektive. Und es geht genauso darum, zu sagen, wer hat so gut wie keine Chance, bei uns zu bleiben. Und diese Anträge müssen schnell entschieden werden. Und dann müssen die Rückführungen in die Heimatländer, hier geht es vor allen Dingen auch um die Länder des westlichen Balkans, schnell erfolgen. Und das muss aus den Erstaufnahmeeinrichtungen heraus passieren. Wir sind hier in einer sehr intensiven Kooperation mit den Ländern. Denn es gibt bei der Unterbringung, gerade bei der Schaffung der Erstaufnahmeeinrichtungen, natürlich viele praktische Probleme zu bedenken. Es gibt inzwischen eine sehr gut funktionierende Zusammenarbeit mit der BIMA. Die Zurverfügungstellung von Bundesliegenschaften erfolgt unbürokratisch. Aber wir müssen natürlich auch schauen, wie können wir noch mehr Erstaufnahmeeinrichtungen schaffen, wie können Bund und Länder hier zusammenarbeiten. Und hier stellen sich dann eine Reihe von praktischen Fragen, Brandschutzanforderungen, Emissionsschutzgesetze, die sich mit Baugesetzen beißen. Wir sammeln im Augenblick alle Bemerkungen der Kommunen und auch der Länder. Und das Ganze wird dann in eine Gesetzesinitiative münden müssen, wo wir solche Standards, die uns hindern daran, das Notwendige zu tun, dann auch zeitweise aufheben und Abweichungen möglich machen, damit wir schnell reagieren können. Zweitens geht es natürlich um eine faire Kostenverteilung. Wir werden auflisten, wer macht was, was machen die Kommunen, was machen die Länder, was macht der Bund. Und dann wird der Bund sich einer fairen Kostenverteilung nicht entgegenstellen. Im Gegenteil, uns ist auch klar, dass wir mehr tun, als wir bislang tun. Drittens, wir brauchen dann Integrationsanstrengungen, wenn die Anträge schneller bearbeitet werden, auch für die, die eine hohe Perspektive hier haben, zu bleiben, insbesondere auch Flüchtlinge aus Syrien oder aus anderen Bürgerkriegsregionen. Dann geht es darum, Lehrer zu finden, die Deutschunterricht geben können, die Kinder unterrichten. Wir haben allein in Städten wie Berlin oder München über 400 neue Klassen. Sie können sich vorstellen, das geht nicht damit, dass man mit den jetzt gerade im Dienst befindlichen Lehrern alleine arbeitet. Wir werden da Schnellkurse machen müssen, wenn es um Deutschkenntnisse geht und vieles andere. Das kann man mit dem normalen deutschen Vorgehen nicht machen. Auch die Betreuung minderjähriger Jugendlicher, wenn Sie alleine daran denken, dass in München 4.000 sind, dass eine Erzieherinnenausbildung Jahre dauert, dann müssen wir Mittel und Wege finden, hier auch Zwischenlösungen zu finden. All das muss besprochen werden. Und dann geht es natürlich um die langfristigen Wohnungs- und Arbeitsperspektiven. In jeder Erstaufnahmeeinrichtung, so wäre es idealerweise sinnvoll, müsste gleich die Bundesagentur für Arbeit auch sitzen. Man müsste die Qualifikationen aufnehmen und auf diese Dinge arbeiten wir hin. Und ich sage ganz einfach, Deutschland ist ein starkes Land. Und das Motiv, in dem wir an diese Dinge herangehen, muss sein, wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Wir schaffen das und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden, muss daran gearbeitet werden. Und der Bund wird alles in seiner Macht Stehende tun, zusammen mit den Ländern, zusammen mit den Kommunen, genau das durchzusetzen. Wir haben dann die europäische Dimension. Und hier glaube ich, dass wir schon sagen dürfen, Europa als Ganzes muss sich bewegen. Die Staaten müssen die Verantwortung für asylbegehrende Flüchtlinge teilen. Die universellen Bürgerrechte waren bislang eng mit Europa und seiner Geschichte verbunden. Das ist einer der Gründungsimpulse der Europäischen Union. Versagt Europa in der Flüchtlingsfrage, geht diese enge Bindung mit den universellen Bürgerrechten kaputt. Sie wird zerstört und es wird nicht das Europa sein, was wir uns vorstellen und das Europa sein, was wir als Gründungsmythos auch heute weiterentwickeln müssen. Und was operativ in Europa folgt, ist, dass Deutschland und Frankreich ein sehr hohes Maß an Übereinstimmung haben für die nächsten Schritte, dass wir dies mit anderen Ländern jetzt natürlich konsultieren. Es hat auch keinen Sinn, dass wir uns gegenseitig öffentlich beschimpfen, aber man muss eben einfach sagen, die derzeitige Situation ist nicht zufriedenstellend. Die Innenminister werden sich am 14. September treffen. Die Regierungschefs, wenn notwendig, stehen immer bereit. Es geht um sichere Herkunftsländer. Es geht um Hotspots, die in Italien und Griechenland errichtet werden. Es geht um eine faire Lastenverteilung, also um Quoten innerhalb Europas, die natürlich nicht nur die Bevölkerungszahl in sich tragen, sondern auch die wirtschaftliche Kraft, aber um ein Stück Fairness. Und es gibt einen dritten Punkt, den wir beachten müssen. Das ist die Bekämpfung der Fluchtursachen. Hier zeigt sich, welche Bedeutung Außenpolitik hat, welche Bedeutung internationale Kooperation hat. Wir erleben jetzt, dass der Syrien-Konflikt nicht weit von uns entfernt stattfindet, sondern dass inzwischen eine Situation entstanden ist, in der alle Nachbarländer Syriens überfordert sind, ob das der Libanon ist, ob das Jordanien ist, ob das die Türkei ist. Und indem dieses Thema uns jetzt erreicht, was uns darin bestärken sollte, mit noch mehr Nachdruck den diplomatischen Bemühungen eine Chance zu geben, diesen Konflikt zu lösen. Ich weiß, welch dickes Brett das ist, das wir bohren müssen, aber es ist unabdingbar. Wir müssen uns weiter um die Frage Afghanistan bemühen. Der Bundesaußenminister ist dort gerade zurzeit. Die Gespräche mit den Taliban müssen weitergeführt werden. Und wir werden im November einen Gipfel haben mit den afrikanischen Ländern seitens der europäischen Staats- und Regierungschefs auf Malta, um auch dort darüber zu sprechen, was es für den afrikanischen Kontinent bedeutet, wenn die besten jungen Menschen diesen Kontinent verlassen, weil sie für sich keine Hoffnung sehen. Ich fühle mich auch darin bestärkt, dass wir die Westbalkan-Konferenz letztes Jahr ins Leben gerufen haben, denn gerade auch die Perspektiven auf dem westlichen Balkan müssen verbessert werden, wenn wir nicht nur abwehren wollen, sondern diesen Ländern wirklich eine Perspektive geben wollen.